ARD Sounds.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast. Und ihr kennt das ja sicher auch, wenn ihr an heißen Tagen in der Stadt unterwegs seid. Da gibt's Orte, an denen man sich lieber aufhält und Orte, an denen es nicht so angenehm ist, einfach weil es wirklich richtig heiß ist. Und eine Chance, Städte kühler zu machen, ist ja für mehr Grün zu sorgen. Darum soll es heute gehen. Wie bekommt man mehr Grün in die Stadt? Wo sind da die Herausforderungen, wo die Grenzen? Und helfen eigentlich auch kleinste Grünflächen? Viel Spaß!
Kompost und Konfetti, der ARD-Garten-Podcast.
Und mein Gast ist heute Katja Aufermann, Stadtplanerin und Landschaftsarchitektin. Hallo Katja.
Hallo Tobi, grüß dich.
Katja, wenn du in der Stadt unterwegs bist, wo hältst du dich da am liebsten auf?
Na, da geht's mir wahrscheinlich wie vielen anderen Menschen eher nicht auf Parkplätzen, sondern, sondern lieber auf Grünflächen, in Parks oder Gärten.
Du als Landschaftsarchitektin hast und Stadtplanerin hast jetzt ja tagtäglich mit dem Thema Grün in der Stadt zu tun. Erzähl doch mal kurz was aus deinem Alltag. Was betreust du so für Projekte und wie muss man sich das vorstellen? Was macht eine Landschaftsarchitektin?
Ja, gut, dass du Landschaftsarchitektin zuerst nennst, denn das habe ich tatsächlich zuerst studiert. Und klassischerweise beschäftigen sich ja Landschaftsarchitekten mit Grünflächen. Aber das Feld ist eigentlich viel weiter. Also wir beschäftigen uns eigentlich mit allen Flächen in der Planung, die zwischen den Häusern oder zwischen den Gebäuden sind. Ne? Und das sind eben nicht nur die Parks und Gärten, sondern das sind auch Plätze, zunehmend auch Straßenräume, weil da ja besonders schlimme Hitzeinseln oft entstehen. Ja, und unser Arbeitsfeld ist natürlich so im Alltag, sind es oft die Freianlagen, die zu Gebäuden gehören. Zum Beispiel die Freianlagen von Schulen, Sportplätzen, Kindergärten, Wohnanlagen. Solche Sachen sind Themen, die uns jeden Tag beschäftigen. Und da kommen natürlich viele Ansprüche an diese Flächen zusammen. Das sind die Nutzer natürlich, aber dann liegen da oft auch noch irgendwelche Leitungen im Boden. Dann muss die Feuerwehr berücksichtigt werden. Dann müssen bestimmte Anteile an privaten Grünflächen nachgewiesen werden, an öffentlichen Grünflächen nachgewiesen werden, an Spielflächen nachgewiesen werden, an Baumpflanzungen nachgewiesen werden. Und das alles zu koordinieren auf Flächen, die in der Stadt ja eigentlich immer knapper werden, das ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung.
Und du hast jetzt ja schon die Bäume angesprochen. Das kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen, wenn ein Baum irgendwo steht. Also es gibt ja nichts Schöneres, als in einem Baumschatten zu sitzen im Vergleich, dass ich jetzt unter einem Dach bin. Was gibt's denn in der Landschaftsarchitektur, in der Stadtplanung noch für Möglichkeiten, um durch Grün die Stadt noch zu kühlen? Was habt ihr denn dann noch so für Instrumente, die ihr dann auch in euren Planungen immer einsetzt?
Jede unversiegelte Fläche ist eine gute Fläche für das Stadtklima. Ja. Natürlich brauchen wir Versiegelung, weil wir brauchen eben auch Zuwegungen zu Gebäuden. Wir brauchen auch barrierefreie Zuwegungen zu Gebäuden. Barrierefreiheit erfordert zum Beispiel auch fugenlose Beläge oder weitgehend fugenlose Beläge. Also was für die Versickerung eher schlecht ist, ist für gehbehinderte Menschen oder alte Menschen auf jeden Fall gut. Und da gilt es immer abzuwägen. Aber man hat, glaube ich, in der Vergangenheit zu oft große Flächen aus gestalterischen Gründen, Stadt ist steinern, war ja auch mal so eine Devise, großflächig versiegelt, wo es nicht zwingend nötig war. Und das machen wir heute anders, weil wir wissen, dass jeder Quadratmeter unversiegelt einfach ein Lebensraum ist. Und nicht nur für uns Menschen, sondern eben auch für Tiere und Pflanzen. Was natürlich auch entscheidend, außer den Großbäumen, die ich im Übrigen für die allerwichtigste Instrument zur Kühlung der Stadt halte. Ja, also meiner Meinung nach sind das die Klimaanlagen der Stadt. Nichts kommt an einen großen alten Baum ran. Übrigens auch nicht 10 junge, so viel wie ein alter. Ja, also es, für mich gilt es wirklich, das, was wir an Baumbestand halten, haben, wenn irgend möglich zu halten. Und das sollte auch sozusagen das Erste sein, was wir uns angucken, wenn wir über eine Überplanung eines Gebietes sprechen, auf dem es Bestand gibt. Gut, wenn es keinen Bestand gibt, müssen wir natürlich neu pflanzen. Wenn wir Häuser bauen, müssen wir über Aufheizung nachdenken. Das können wir natürlich an den Gebäuden auch verhindern durch die Begrünung der Fassaden und der Dächer. Da können wir große Mengen des Regenwassers auch schon zurückhalten und auch wieder Pflanzen verfügbar machen. Fassaden können durch Pflanzen gekühlt werden. Ich selber bin keine große Freundin von Fassadenbegrünungen, die nicht im Boden wurzeln, die durch so Systeme an die Fassaden dran geheftet werden. weil die sehr aufwendig sind im Unterhalt und sehr anfällig gegen Störungen. Wenn da mal eine Bewässerungsanlage, die dann natürlich selbstverständlich nötig ist, ausfällt für mehrere Wochen und das merkt niemand, dann ist alles hin. Und das passiert bei den Pflanzen, die in der Erde wurzeln, nicht so leicht. Und das ist auch das A und O, dass wir allen Pflanzen in der Stadt, und das ist gerade schwierig, wenn wir in stark verdichteten Bereichen sind, Wurzelraum zur Verfügung stellen.
Nochmal kurz auf diese Fassadenbegrünung zu sprechen. Du sagst, die sollte am besten irgendwie bodenschlüssig wachsen, ne? Was sind denn da sonst für Alternativen? Wie funktioniert denn das sonst, wenn man nicht unten den Boden zur Verfügung hat? Was gibt es denn da sonst für Methoden?
Ja, gibt es auch verschiedene Systeme. Man kann natürlich, haben wir auch schon gemacht, Tröge auf verschiedenen Ebenen an die Wand hängen und dort die Pflanzen reinpflanzen. Das ist nichts anderes als ein Balkonkasten sozusagen. Mhm. Im Grunde ist ja auch eine Fassadenbegrünung. Jeder Balkon ist eine Fassadenbegrünung. Aber da ist natürlich weniger Volumen. Und jeder, der einen Garten hat, weiß ja, so ein Balkonkasten muss man zu Zeiten, wie wir jetzt haben, mindestens einmal am Tag gießen. Und das ist natürlich viel aufwendiger. Und dann gibt es noch Systeme, die sozusagen Platten, die schon bepflanzt sind und in denen Substrate oder Matten bewässert werden und wo dann Stauden drin pflanzen, da hat man gleich sozusagen eine grüne Fassade, sieht man auch immer wieder. In den wenigsten Fällen, aus meiner Sicht, aber ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, gelingt es aber, das dauerhaft stabil zu halten, denn das braucht eine wirklich professionelle, regelmäßige Pflege. Da muss jemand ran, der große Pflanzenkenntnis hat, der sieht, wann die anfangen, Schadensbilder zu zeigen und dann frühzeitig eingreifen. Sonst ist das ganze Ding hin und eine Fassade, an der dann nur braune, vertrocknete oder übergossene, kann auch passieren. Also sind nicht alle nur vertrocknet, es kann auch überversorgt werden und dann gehen die auch kaputt. Und das ist dann wirklich kein schöner Anblick. Und das bringt natürlich auch ökologisch nicht mehr viel, ja.
Wäre es eine Alternative, wenn man eine Fassade hat, wo auch jeder einen Balkon hat, das zur Auflage zu machen, dass jeder sich einen Balkonkasten irgendwie hinstellt, um aus vielen kleinen Teilen eine große Fassadenbegrünung zu machen?
Tolle Idee. Trotzdem stellen wir fest, dass nicht jeder dafür ein Händchen hat oder einen Blick hat überhaupt. Ja. Ich komme immer wieder auf Balkone oder auch in Wohnungen, wo die Zimmerpflanzen verdorren und die Menschen nehmen das tatsächlich nicht wahr. Ich muss dann immer gleich zur Gießkanne greifen, weil ich kann das gar nicht sehen. Es wird dir auch so gehen, du bist ja auch absolut. Ein Gärtner. Ne? Wir versuchen natürlich, Menschen das anzubieten, auch ihre Balkone oder ihre Laubengänge zu begrünen. Wir haben jetzt ein Projekt in Neufreier Mann, Wohnungsbau, da haben wir an den Laubengängen, die also Gemeinschaftslaubengänge sind, die in die Wohnungen erschließen, überall Balkonkästen von Anfang an mit eingeplant, die dann von den Bewohnenden hoffentlich.
Also sie müssen sich nicht extra einen Kasten kaufen, sondern da ist schon was.
Es gibt eine Vorrichtung, wo sie einfach nur die Töpfe oder die Pflanzen reinstellen können. Und das versucht natürlich, die Leute zu animieren, das in Besitz zu nehmen. Und auch, ob das klappt, kann ich dir wahrscheinlich in 2-3 Jahren sagen. Das habe ich jetzt noch nicht. Aber es gab es ja in den 70er Jahren und so gab es früher auch solche Gebäude, wo schon riesige Betonbalkontröge an den Gebäuden befestigt waren und da ist man natürlich mehr aufgefordert, das dann auch zu machen, als wenn man sich erst die Konstruktion hinbauen muss. Und das machen dann nur die, die wirklich ein Herz dafür haben. So einen leeren Balkontrog da stehen zu lassen, das ist ja fast, da schämt man sich fast ein bisschen.
Ja, wohnt da jemand, ne?
Ja, genau.
Und wie schafft man es oder wie schafft ihr es, die Leute gleich von Anfang an mitzunehmen, vielleicht sich auch fürs eigene Grün in der Umgebung zu interessieren? Beziehungsweise klappt es überhaupt?
Manchmal haben wir das Glück, dass wir mit Baugruppen oder mit Genossenschaften arbeiten. Da sind eben die Leute, die da später einziehen werden, schon bekannt. Und wenn wir die Chance haben, die nutzen wir gerne, dann reden wir mit denen erstmal und fragen, was wollt ihr denn eigentlich mit euren Freiflächen machen? Und es ist dann ganz spannend, was dann kommt. Wir hatten zum Beispiel Baugruppen im Prinz-Eugen-Park, die haben gesagt, wir wollen möglichst viel Flächen zur Selbstversorgung haben. Wir müssen ja in Städten immer dichter bauen. Und deswegen sind die Freiflächen am Boden oft schon sehr begrenzt und dann belegt mit dem, was man abbilden muss. Wie gesagt, Feuerwehr, Kinderspiel und so weiter. Und deswegen sind die Dachflächen große Potenziale. Und Dachflächen sind eben auch sehr stark besonnt. Und das ist zum Beispiel für Gemüseanzucht ja wunderbar. Also wir brauchen stark besonnte Flächen für Tomaten und Radieschen und Gurken und so weiter. Und dann haben die sich entschlossen, auf ihren Dächern praktisch ihr eigenes Gemüse zu ziehen zur Selbstversorgung.
Ah, okay. Mhm.
Und wir haben sogar noch zwei Gewächshäuser draufgebaut, um die Erntesaison nach vorne und hinten noch ein bisschen zu verlängern. Und jeder Bewohnende, der wollte, konnte sich oben auf dem Dach so eine kleine Parzelle mieten oder wie die das geteilt haben, weiß ich nicht, aber jeder konnte. Und wenn man da oben rauf geht, das ist ein großes Paradies. Das ist eigentlich ein Krautgarten auf dem Dach. Bewässert haben wir das Ganze mit Wasser aus einer Zisterne, die wir aber nicht nachgespeist haben mit Trinkwasser. Trinkwasser ist knapp. Und deswegen haben wir sozusagen einen Grundwasserbrunnen bohren dürfen und bewässern das mit Grundwasser, die Dächer zur Gemüsezucht, und versickern auch wieder ins Grundwasser. Also es ist praktisch ein Kreislauf. Wir entnehmen nicht mehr, als wir wieder zurückführen. Das haben wir nachgewiesen. Und so wurde das genehmigt. Und und die Bewohnenden, die haben das ganze Jahr oben frischen Salat und Tomaten. Also es ist großartig.
Ja, sehr cool. Mhm. Du hast ja vorhin schon die Versiegelung angesprochen, ne? Versiegelung bedeutet ja, dass kein Wasser in den Boden laufen kann, sondern das wird irgendwie in die Kanalisation geleitet. Was gibt es denn da für Alternativen, die auch praktikabel sind, aber auch dafür sorgen, dass die Fläche nicht komplett versiegelt wird?
Ja, wir planen am liebsten so, dass überhaupt kein Wasser von den versiegelten Flächen erstmal gefasst wird in ein Rohr, denn dann ist es plötzlich Abwasser, sondern direkt seitlich über Bankette oder benachbarte Flächen den Pflanzen zugeführt wird, die dort stehen. Das ist die einfachste und beste Lösung aus.
Was ist ein Bankett?
Ein Bankett. Das ist praktisch die Fläche seitlich des Weges. Also nicht befestigte Fläche seitlich des Weges. Dass das Wasser dort direkt zugeleitet wird. Aber das ist natürlich in diesen innerstädtisch stark verdichteten Bereichen nicht immer möglich. Also zum Beispiel im Straßenraum hast du ja oft eine Fassade, dann kommt der Gehweg, dann kommt der Baumstreifen. Und das Wasser, was du jetzt eigentlich auf den Dächern der benachbarten Häuser hast, das ist privates Wasser. Das muss auf dem Grundstück dieser Häuser zur Versickerung gebracht werden. Wir dürfen ja kein Regenwasser mehr, Gott sei Dank, in den Kanal einleiten, wie das früher war. Wir wollen also das Wasser immer auf den Grundstücken versickern. Aber wir dürfen privates Wasser nicht auf öffentliche Flächen leiten. Mhm. Also wir haben Baugrundstücke, da kommt sehr viel Wasser von Dächern an. Nebenan steht ein städtischer Baum, der zu wenig hat. Und wir dürfen es nicht hinleiten.
Okay.
Und das ist wirklich schade. Ja, aber das hat natürlich juristische Gründe. Es gibt diese Verordnung, man muss das Wasser auf dem eigenen Grundstück ableiten. Ich würde mir wünschen, dass wir manchmal davon abweichen dürften. Das täte den Stadtbäumen, glaube ich, sehr gut. Auch den Parkbäumen. Ich baue gerade ein Bauvorhaben, da haben wir eine große Wohnungsbebauung. Daneben ist ein riesiger Park mit einer großen Flutmulde. Da könnte ich das Wasser, was ich auf dem privaten Grundstück habe, prima einleiten. Alle Pflanzen im Park würden sich freuen. Ich darf es nicht. Das ist was, was uns so täglich bewegt. Wir bringen es auch auf dem eigenen Grundstück zur Versickerung, aber mit großem Aufwand. Und da würde ich gerne manchmal solche Grenzen zwischen privat und öffentlich überschreiten dürfen. Vielleicht tut sich ja irgendwann mal was. Ich weiß, dass es in Hamburg gibt es Versuche, also es gilt grundsätzlich überall, das ist jetzt kein Münchner Thema, versteht man ja auch, der Verursacher dieser Versiegelung, der soll bitte auch dafür sorgen, dass das Wasser dann wieder zur Versickerung kommt. Aber ich weiß, dass in anderen Städten gibt es Pilotprojekte, wo man tatsächlich privates Wasser auf öffentlichen Flächen zur Versickerung bringen darf. Ist natürlich aufwendig, dann wieder, wer pflegt das, wer ist dafür zuständig, wenn es nicht funktioniert, wenn was schief geht, hängt ein Haufen juristische Rahmenbedingungen dran. Trotzdem würden wir uns das natürlich für die Bäume einfach oft wünschen.
Total hip ist ja bei vielen Neubaugebieten, das ist ja diese Schottergartenproblematik, ja. Also, dass da einfach irgendwie Kies in den Vorgarten gekippt wird. Mal mit mehr, mal mit weniger Vlies. Noch schlimmer mit Folie, genau. Das passt dann ja oft zu modernen Gestaltungen. Was sagst du denn dazu?
Naja, das meinst du jetzt nicht ernst, ne? Das kann ich natürlich nicht loben. Ich habe mich aber immer gefragt, warum wollen Menschen einen Garten haben, wenn sie ihn dann umbringen? Also Garten ist ja ein Lebensraum. Und sobald ich die Folie drüber mache und Kies draufschütte, ist er tot. Und dann habe ich vielleicht wenig Arbeit, aber dann Also woher kommt der Anspruch, dann überhaupt so eine Fläche zu haben? Dann ziehe ich doch lieber in eine schicke Penthouse-Wohnung und,
ein guter Punkt, ja.
Und habe eine Dachterrasse oder auch nicht. Und da habe ich mit dem Ganzen nichts zu tun. Ja, das habe ich nie verstanden.
Nee, es geht mir natürlich genauso. Ich finde es auch immer faszinierend, weil so pflegeleicht sind die Flächen dann ja meistens gar nicht, wenn sich dann der ganze Staub und organische Masse daran sammelt und man dann die Leute sieht, wie sie dann mit einem Staubsauger da drüber gehen, damit die Fläche sauber bleibt, damit sich bloß nichts ansiedelt. Ich finde es total faszinierend. Wie viel Arbeit man am Ende dann da doch reinsteckt und dass es vielleicht einfacher wäre, wenn man da eine schöne Wildstaudenpflanzung hätte oder eine
Ja, und das ist, glaube ich, auch was, das muss jeder wissen. Zu mir kommen manchmal Leute, wir machen selten Privatgärten, aber auch das kommt vor. Zu mir kommen manchmal Leute, die sagen, ich möchte einen Garten, aber der soll ganz pflegeleicht sein. Und dann frage ich immer, was ist pflegeleicht? Also ist pflegeleicht, wenn ich einen Rasen mähe oder eine Hecke schneide oder aufschneide. Es gibt den Garten ohne Pflege, gibt's nicht. Den gibt es tatsächlich nicht. Und wenn man nicht bereit ist, ein gewisses Maß an Arbeit in den Garten zu stecken, fragt man sich, wofür willst du den Garten? Ja, nur zur Repräsentanz oder ich weiß es nicht. Also klar, jeder Garten macht Arbeit. Und ich glaube aber, dass oft die naturnahen Gärten sind oft die pflegeextensiveren, denn da greift Mensch ja nicht so viel ein und man lässt zum Beispiel auch die Stauden über Winter erstmal noch stehen und dann sieht es ein bisschen struppig aus und in manchen Augen vielleicht unordentlich. Aber wenn man weiß, dass in den Stängeln der Pflanzen, die man da stehen lässt, vielleicht Wildbienen überwintern, die dann im nächsten Jahr für die Bestäubung der Blüten oder der Obstbäume, die man im Garten hat, sorgt, dann sieht man diese Wildnis in Anführungsstrichen vielleicht schon wieder mit ein bisschen anderen Augen.
Wir kommen jetzt langsam schon zum Ende. Was kann denn jetzt deiner Meinung nach jeder Einzelne tun, damit es in der Stadt grüner und lebenswerter wird?
Da würde ich jetzt nicht in erster Linie an Begrünung kleinster Flächen denken, sondern vielleicht mal eher an das eigene Mobilitätsverhalten. Denn große Flächen in unserer Stadt gehören dem ruhenden Verkehr, dem Individualverkehr. Wir haben ganz viele Stellplätze im öffentlichen Raum. Und das sind meiner Meinung nach die größten Potenziale, aus denen wir was Grünes machen können oder was Nutzbares für andere Dinge als das Blech. Da geht es um Sharing und vielleicht kann man manche Wege auch mal nicht mit dem eigenen Pkw zurücklegen. Das brauche ich nicht weiter zu erläutern. Aber wenn wir die Flächen oder Teile, sicher nicht alle, wir brauchen Autos, auch ich brauche ein Auto ab und zu. Aber wenn wir diese Flächen für Grünflächen generieren können, dann geht es unseren Städten und viel, viel besser als bisher.
Wie groß sollten denn eigentlich so Flächen sein, die auch zur Stadt Kühlung beitragen könnten? Gibt es da irgendwie Erfahrungswerte oder sowas?
Ich kann dir jetzt keine Quadratmeterzahl nennen, aber ich kann dir vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. In Corona-Zeiten, als nicht gepilgert werden konnte, gibt es diesen großen Vorplatz vor der, gab es eine Kathedrale in Santiago de Compostela, wo also alle Pilgerwege zusammenlaufen und wo normalerweise viele Menschen unterwegs sind. So. Und in den Corona-Zeiten konnte nicht gepilgert werden, also keine Menschen. Also ist in den Fugen plötzlich sind Gräser und Moose gewachsen, die vorher keine Chance hatten, weil sie immer platt getreten wurden. Und die Temperatur dieses Platzes war wohl um einige Grad kühler, als es normalerweise in den Pilgerjahren war. Also was ich damit sagen will, jede offene Fuge, jedes kleine Gras, was irgendwo wächst, jedes Moos speichert Wasser und hilft somit, dieser wahnsinnigen Aufheizung entgegenzuwirken.
Ja, Katja, vielen Dank. Das finde ich ein super Schlusswort, dass wirklich jeder Quadratzentimeter dann da auch zählen kann. Ja, da kann jeder mal schauen, wie er das bei sich irgendwie umsetzen kann. Also vielleicht einen Balkonkasten aufhängen, womöglich eine Fassadenbegrünung irgendwie installieren, dafür sorgen, dass nicht das ganze Wasser in die Kanalisation geleitet wird, sondern möglichst irgendwo auf der Fläche. Vielen herzlichen Dank auch für die Einblicke in deine Arbeit und dass du heute bei mir zu Gast warst. Vielen Dank.
Danke dir, Tobi.
Ja, und dann sagen wir ciao, bis zum nächsten Mal bei Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast. Und hier haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Die ganze Welt im Ohr. Willkommen bei Schöne Grüße, Reisegeschichten-Hörbücher.
Jede Woche ein neuer literarischer Aufbruch. Ob historische Expeditionen oder moderne Roadtrips. Unsere Geschichten stillen Fernweh, erzählen vom Unterwegssein und vom Ankommen.
erleben Sie Abenteuer aus vergangenen Zeiten, entdecken Sie unbekannte Orte und begegnen Sie faszinierenden Menschen. Vorgelesen von großen Stimmen. Jetzt Podcast merken und loshören. Schöne Grüße, Reisegeschichten-Hörbücher in ARD Sounds.